Kein Kommando zurück jetzt. Wir wollen miteinander beten. Du treuer Gott und Vater, im Namen Jesu dürfen wir dir von Herzen danken, dass du uns hier in diese Gemeinschaft gestellt hast. Wir dürfen auch verbunden sein mit allen lebendigen Gliedern deines Leibes. Hab du Dank dafür. Und wir dürfen auch heute Abend wieder dein Wort hören. Schenk du Gnade zum Reden in Beweisung des Geistes und der Kraft. Gib uns offene Herzensohren, das zu hören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für deine Liebe und Treue. Danken dir, dass du das angefangene Werk in uns vollenden wirst. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen.
So, wir haben nun heute Abend ein praktisches Thema, auch eine Konsequenz dessen, was wir heute Morgen gehört haben. Unser Bruder Weber wird über die Nachahmerschaft in den beiden Thessalonicher Briefen sprechen. Er wird dann die entsprechenden Textstellen selber lesen.
So, guten Abend, liebe Brüder und Schwestern, soweit Sie hier sind. Herzlich willkommen. Und nun bin ich heute Abend dran. Also, lieber Karl, du hast gestern Abend gesagt, du hättest gerne das Thema vom Wolfgang Jugel gehabt. Weißt du, ich wusste, das ist schon weg, bis ich überhaupt drankomme. Da habe ich mich gleich gar nicht beworben. Ich habe nur draufgeschrieben, wenn es noch nicht da wäre, dann würde ich es schon nehmen, ja. Also, das nur so am Rande, ein bisschen zur Einstimmung. Nachahmerschaft ist für mich seit einigen Jahren oder einiger Zeit ein Thema, mit dem ich mich immer wieder gerne beschäftigt hätte, aber es hat nie so richtig eigentlich gezündet. Und da war jetzt gerade recht gekommen die Aufforderung für die Brüderkonferenz, über die beiden Thessalonicher Briefe etwas zu sagen. Und da habe ich dann gewählt, Nachahmerschaft in den beiden Thessalonicher Briefen. Eine kleine Korrektur auf eurer Liste da. Da steht natürlich 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 14. Den 14. Vers gibt es gar nicht. Der steht nämlich im zweiten Kapitel. Und dann stimmt's: 1. Thessalonicher 1, Vers 6, 2, Vers 14 und 2. Thessalonicher 3, Vers 7 und 10. Karl Geyer hat einmal gesagt, das hat mir jetzt Wolfgang Jugel bestätigt in diesen Tagen, hat einmal gesagt, wenn man ein Feld abmisst, wenn man eine Fläche herausmessen möchte, dann braucht man mindestens 3 Punkte. Also mit 2 geht's nicht, das gibt nur eine Linie natürlich. Man braucht mindestens 3 Punkte, um eine Fläche herauszuarbeiten. Und so sagte er dann, wenn ihr ein Thema habt, das ihr auslegen wollt, dann müsst ihr es mindestens mit 3 Schriftstellen sauber untermauern können. Nun habe ich heute Abend auch ein Thema, das man vielleicht in einer Kirche gar nicht sagen kann, weil es sehr intensiv paulinisch ist. Und da ist es wichtig, dass ich mir diesen Rat gemerkt habe und nun im Wesentlichen diese Hauptteile durch 3 Schriftstellen untermauere. Bevor ich das aber tue, lese ich nun die Schriftstellen, die uns angegeben sind. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 2, Vers 14 und 3, oder 2. Thessalonicher 3, Vers 7 und 9. 10, ja. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes. Und 2, Vers 14. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christo Jesu, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden. Und dann in 3, Vers 7, 10. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Tag und Nacht gearbeitet, um nicht jemandem von euch beschwerlich zu fallen. Und jetzt Vers 9. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern auf dass wir uns selbst euch zum Vorbilde geben, damit ihr uns nachahmet. Vers 9 war es, und da bleibt es auch dabei, wie ihr uns nachahmet. Den Vers in 1. Thessalonicher 2, Vers 14 möchte ich heute Abend nicht auslegen. Es ist der Vers, denn Brüder, ihr seid Nachahmer geworden der Versammlungen Gottes, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Das könnte durchaus einmal der Fall werden, wenn auch unsere Gemeinden hier im Westen verfolgt werden. Noch stehen wir nicht in der Situation, aber es gibt Gemeinden genug, die in anderen Ländern sind. Dort gilt dieses Wort ganz sicherlich und mitunter sehr drastisch und deutlich. Wenn man Nachahmerschaft untersucht bei Paulus und insbesondere jetzt den Thessalonicher Briefen, dann stellt man zwei Linien fest, zwei große Linien. Das eine ist Jesus nachahmen nach dem Vorbilde des Paulus, und das andere ist Paulus als Vorbild ganz allgemein zunächst und dann aber insbesondere in seinem Wandel. Also einmal die Jesus-Darstellung und einmal der Wandel. Und zu diesen zwei großen Linien will ich nun diese drei Pfeile einschlagen, um drei Flächen herauszubilden. Zunächst noch einmal 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Und nun das zweite Wort, das diese Aussage unterstützt. Es ist 1. Korinther 11, Vers 1. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Und das dritte, der dritte Vermessungspunkt, steht in 1. Korinther 4, Vers 16 und auch noch 17 dazu. 1. Korinther 4, Vers 16 und 17 dazu. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Und dann Vers 17. Timotheus wird euch erinnern an meine Wege, die in Christo sind, gleich wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und nun zu dem zweiten Block der allgemeinen Seite zusammen mit dem Wandel. Noch einmal 2. Timotheus 3, Vers 7 und 9. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, auf dass wir uns selbst euch zum Vorbilde geben, damit ihr uns nachahmt. Und jetzt den zweiten Vermessungspunkt für diesen Teil. Philipper 3, Vers 17. Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer Brüder und seht auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Und dann noch Philipper 4, Vers 9 als dritten Vermessungspunkt. Philipper 4, Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn wir diese Stellen aufschlagen, fällt uns etwas auf, nämlich, dass der Herr Jesus gar nicht direkt genannt wird, dass wir ihn direkt nachahmen sollen, sondern selbst in der Stelle 1. Thessalonicher 1, Vers 6 steht zuerst der Paulus und dann der Herr, dann Jesus. Und an den anderen Stellen steht: Ahmt Jesus nach, so wie ich Jesus nachahme. Da kann man einen Schrecken bekommen, weil man fragen muss, ja, ist denn Paulus vor Jesus? Und da würde Paulus sofort sagen, niemals, das sei ferne. Denn nicht Paulus wurde für uns gekreuzigt, sondern Christus. Aber Paulus hat uns den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Und nicht Paulus ist uns für uns auferstanden, sondern Christus. Aber Paulus hat uns den auferstandenen Herr verkündigt und will, dass er in uns Gestalt gewinnt. Ich sollte noch zu dem griechischen Wort Nachahmen etwas sagen. Dort steht dahinter das Wort Mimetes, das heißt die Nachahmung. Und wir kennen alle dieses Wort von dem Begriff Mimik. Und ich habe gefunden, es trifft sehr gut, so das, was das griechische Mimik ausdrücken will, trifft sehr gut die deutsche Übersetzung. Und wir haben das auch nochmal im Lateinischen, die Imitation, die scheint wohl auch damit zusammenzuhängen. Wir wollen also Jesus bzw. Paulus nachahmen in ihrem Wesen, in ihrem Charakter, in ihrem Tun, in ihrem Handeln, in ihrem Denken und Fühlen. Zur Ergänzung sei noch gesagt, dass die Bibel bzw. auch Paulus uns eine Reihe von Vorbildern nennt, die wir nachahmen können. Nein, nur Vorbilder nennt. Es gibt aber nur drei, die wir nachahmen sollen. Und das sollte ich zur Ergänzung noch hinzufügen. Wir sollen Gott, den Vater, nachahmen, als geliebte Kinder. Und das steht in Epheser 5, Vers 1. Ich kann darüber heute Abend nichts sagen, sonst würde die Zeit davonlaufen und auch der Gang dieses Vortrages gestört werden. Aber wir können das selbst nachlesen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Da werden wir dann erinnert an den Vater der Erbarmungen, an den Gott allen Trostes, an den Vater der Herrlichkeit. Oder wie es 2. Korinther 1, Vers 12 steht, Heiligkeit und Lauterkeit, das sind die Charakterzüge unseres Gottes. In vielen Übersetzungen steht dort in 2. Korinther 1, Vers 12, Einfalt Gottes, das kann ich nicht nachvollziehen. Die andere Lesart ist sicherlich richtig, Heiligkeit Gottes und Lauterkeit. Und neben Gott dem Vater ist es nun Paulus in besonderer Weise, 1. Thessalonich 1, Vers 6, und dann Jesus, den wir nachahmen sollen. Es muss Gottes Wille sein, es ist Gottes Wille, dass hier der Paulus irgendwie dazwischen geschoben ist, beim Nachahmen Jesu zwischen uns und Jesus. Und das hat seinen Sinn. Das hat seinen Sinn. Da ist gar nichts Menschliches jetzt dabei, sondern hat Gott eine ganz deutliche und eine ganz klare Absicht dahinter verborgen. Ich will das nun einmal praktisch sagen. Einfach so praktisch. Man darf auch ein bisschen lächeln dabei, wie ich das jetzt mache, um einfach zu zeigen, was dahinter steht, wenn das so vom Heiligen Geist gewollt ist. Seht, wenn stehen würde, ahmt Jesus nach in seiner ganzen Art, dann würde jetzt eine Flut von Literatur erscheinen, wie Jesus gewesen ist. Seinen Gang, seine Haarfarbe, sein Bart, seine Sandalen und. Selbst die protestantische Kirche würde einen Reliquienkult anfangen, um einfach Jesus irgendwie wissenschaftlich zu erfassen und ihn dann darzustellen. Alles würde erforscht, alles würde der zur Nachahmung empfohlen werden. Auf jeder Konferenzstätte würde ein See sein, ein Berg sein, da würde dann die Rede vom See aus und die Rede vom Berg aus gehalten werden, vom Schiff. Viele würden herumlaufen mit einem durchgewebten Gewand, hätten 12 Finger und hier vorne beispielsweise würde dann ein Wasserbecken stehen, der Redner würde den Eintretenden die Füße waschen. Seht, und um solch einen Unsinn zu verhindern, so sehe ich das wenigstens, hat Gott einen Filter eingebaut und hat Jesus für uns kanalisiert, damit wir, wie Paulus einmal schreibt, 2. Korinther 5, Vers 16, Christus nicht mehr nach dem Fleische kennen, sondern ihn als den Gekreuzigten und Auferstandenen. In allem, was wir an Jesus nachahmen wollen, wie es uns Paulus vorgelebt hat, geht es um seinen geistlichen Wandel, um seinen geistliches Leben, um seinen geistlichen Willen, den wir nachahmen und leben sollen. Und ich darf das noch etwas hinausziehen, denn da ist mir dann etwas dabei aufgefallen bei dieser ganzen Sache. Christus ist das Haupt und wir sind der Leib, wir sind die Glieder. Und nun kommen vom Haupt die Anweisungen, die Befehle, das geistliche Leben, das kommt alles von unserem Haupt und geht hinein in den Leib. Aber zwischen dem Haupt und zwischen dem Leib, da ist ein Organ oder besser gesagt ein Körperteil, der das alles kanalisiert und das alles hindurch trägt und hindurch treibt. Und das ist der Hals. Und meine persönliche Meinung ist die, da kann man gerne mit mir darüber streiten, meine persönliche Meinung ist die, dass Paulus in besonderer Weise den Hals darstellt und mit ihm viele andere Brüder, die in besonderer Weise nun den Paulus an die Gemeinde vermitteln. Und da darf man jetzt ruhig, wie das früher auf den Konferenzen war, rufen: Schriftbeweis. Und das möchte ich Ihnen auch versuchen zu beweisen. In Römer 16, Vers 3 steht Folgendes. Römer 16, Vers 3. Grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht ich allein danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Da ist ein Ehepaar, das hat anstelle ihres Halses, das hat ihren Hals preisgegeben, anstelle der Person des Paulus. Und da bildet die Bibel, da bildet der Heilige Geist einen Zusammenhang zwischen Paulus und dem Hals. Und in Bezug auf alle Gemeinden der Nation, auf alle Leibesglieder. Und da frage ich mich, sollte dies keine Bedeutung haben? Der Leib beginnt am Hals, das ist nun einmal so. Dieser kanalisiert das, was vom Haupt kommt. Man kann Glieder amputieren, man kann einen Arm wegschlagen, einen Fuß meinetwegen, es geht natürlich nicht mit allem, das ist mir schon klar, man kann vielleicht eine Leber zerteilen, aber wenn man den Hals durchschlägt, dann enthauptet man diesen Menschen und schneidet die Verbindung ab zwischen Haupt und Glieder. Und wenn wir Paulus amputieren, ich werde das nachher noch einmal darlegen, in anderem Zusammenhang, wenn wir Paulus amputieren, dann amputieren wir die Gemeinde. Ich bringe nachher noch einige Beispiele dazu. Paulus ist der, der für die Leibesgemeinde in diesem gegenwärtigen Zeitalter das kanalisiert, was von Jesus kommt. Nun darf ich einmal sehr mutig werden, sehr, sehr mutig. Es könnte sein, dass vielleicht der eine oder andere angesprochen ist. Aus dieser Sicht heraus bin ich der Meinung, es gibt keine Hauptesglieder. Es gibt keine Hauptesglieder. Warum? Weil der Leib am Hals anfängt und nicht oben am Kopf. Nun könnte man fragen, ja, wie ist es dann mit Gehör, mit Augen und Nase und so weiter, von denen Paulus auch schreibt? Da muss ich hinzufügen, jedes Glied am Leibe ist ein vollständiger Tempel und ist nicht eingegliedert als Leber oder sonst etwas, auch wenn er das darstellt, sondern ist wiederum ein vollkommener Leib. Mit Augen, Ohren, Gehör und so weiter. Aber das, was der Leib hört, das gibt er weiter an das Haupt und das verarbeitet es zu dem, was notwendig ist und was dann wieder zurückgehen soll. Alles wird in der Zentrale verarbeitet, was über den Leib hineinkommt. Wie könnte sonst Paulus von den Augen des Herzens sprechen, einzelner Glieder? Und da entfällt dann auch das ganze Hauptesgliedergehabe mit der Speziale der Axanastasis, der Ausauferstehung. Und da werden wir mal wieder ganz normal und kommen auf eine ganz normale Ebene. Und diese Edelglieder, die am Haupt sitzen, die kommen vielleicht eine Stufe hinunter. Das ist gar nicht schlimm, sondern es ist notwendig, auch hier unter Umständen eine Korrektur sich anzuhören. Welch ein Vorbild ist Paulus? Er fiel nie auf durch irgendein christliches Theater, so eine Art christlicher Übermensch oder gar geistlichen Hochmut. Aber er fiel dadurch auf, dass er ein kompromissloser Zeuge Jesu war. Auch wenn ihn Gott zu gewissen Zeiten, wie zum Beispiel in Galatien, zum Anspeien machte und er ihn in große Schwachheit geführt hat. Es gibt in 1. Korinther 4, Vers 1 ein Wort, das sage ich ab und zu. Da steht von den Unterruderern Gottes. Ich nehme es gar nicht gerne in den Mund. Warum? wenn mich Gott mal zum Unterruderer machen würde, wäre das vielleicht, hoffentlich nicht, für Gott ein Reinfall. Es soll noch etwas erwähnt werden. Nun hoffe ich, dass mir unser lieber Bruder Dr. Meyer Gerber nicht in die Parade fällt, denn jetzt kommt was Medizinisches und ich muss es aber doch auch ausführen. Durch persönliche Umstände in der Familie sind wir mit unserer Schilddrüse in Verbindung gekommen. Und die Schilddrüse ist eine Drüse, die am Hals hängt. Nun wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so genau Bescheid, was die Schilddrüse alles im Schilde führt. Die Schilddrüse ist die obergeordnete Drüse über alle anderen Drüsen im Körper. Die beeinflusst die Bauchspeicheldrüse. Die beeinflusst sogar bei den Frauen die Fruchtbarkeit. Die ist für die Verarbeitung der Nahrung mit zuständig. Sie ist so eine Art Oberdrüse. Und sollte das auch nicht so am Leibe sein, dass durch das paulinische Zeugnis und das paulinische Wort, das was von Jesus kommt, in den Leib hinein kanalisiert worden ist und gesteuert. Aber der Leib ist damit nicht zu Ende. Es gibt noch eine Drüse über allen Drüsen. Und das ist die Thymusdrüse im Gehirn oder die Hirnanhangdrüse, glaube ich, heißt sie. Seht, und wieder stimmt das Bild von Leib. Diese Drüse steuert auch die Schilddrüse und damit auch alle anderen Drüsen. Das Haupt ist die Oberfunktion, das ist Jesus. Und wir stehen unter Jesus, aber in diesem ganz besonderen, in dieser ganz besonderen Ordnung, dass uns Paulus als Apostel gegeben worden ist. Nun muss noch die Frage geklärt werden, wenn Christus unser Haupt ist, und das sollte ich noch deutlich sagen, bei der Gemeinde geht es immer, Christus das Haupt und wir die Glieder, Christus der Herr und wir seine Sklaven, wenn man will, und wir seine unter ihm stehenden Kinder. Es gibt aber nun auch andere Heilskörperschaften. Und wie ist es dann da? Und da sieht die Sache schon ganz anders aus. Seht, für die Jünger Jesu, war Jesus der Meister. Später sagt er zu ihnen, ihr seid meine Freunde. Johannes der Täufer war der Freund des Bräutigams. Das ist die Jüngerebene. Dann gibt es eine Israel-Ebene. Da erscheinen Bücher wie Jesus, unser Bruder. Da ist Jesus der Bruder. Es gibt bei Paulus, habe ich nachgesucht, nur eine einzige Stelle, wo er uns auch mit Brüdern bezeichnet. Das ist Römer 8, Vers 29. Dass er unser aller Bruder geworden ist. Sonst ist er der Bruder für Israel, auch für die Jünger, wie sie dann gläubig geworden sind. Für Israel ist er der König, für Israel ist er der Bräutigam, für Israel ist er vielleicht der Priester nach der Ordnung Melchisedeks noch. Nach der Entrückung ist Jesus für alle Menschen der Reiter auf dem weißen Pferd zum Beispiel. Für die Himmelswelten ist er der Löwe aus Juda, das steht in Offenbarung 5, Vers 5. Unser Herr, und nun komme ich wieder zu uns zurück, ist der erhöhte Christus. Deshalb ist zum Beispiel das Nachahmen des historischen Jesus einfach irgendwie unsinnig. Es ist alles für uns geschrieben. Ich muss das immer wieder betonen. Es gibt keine so eine eigenbrödlerische Gemeindelehre, auch wenn der Hauptinhalt Paulus gebracht hat. Aber alles ist für uns geschrieben. Aber alles, was nicht von Paulus kommt, bedarf der Auslegung. Wir übernehmen aus allen anderen Schriften der Bibel vieles eins zu eins. Da predigt man von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 und bringt das für die Gemeinde eins zu eins. Das darf man, aber es gibt viele, viele Dinge, die können wir nicht eins zu eins übernehmen. Die müssen wir einfach auslegen. Bringe ich das praktische Beispiel von Karl Geyer. Weil wir nun auch vieles oder alles in seiner entsprechenden Heilskörperschaft sehen müssen, Heilszeit, das sollte ich noch hinzufügen. Nun kommt das Beispiel von Karl Geyer, da hat er einmal gesagt, ich meine, ich hätte es auf einem Tonband gehört, das muss eine interessante Hochzeit gewesen sein, nämlich die, wo der Mann, der Knecht, mit dem unsauberen Kleid war. Da gibt es Ausleger, die legen uns aus als die Braut. Auf einer anderen Kanzel kann man hören, wir sind die Freunde. Auf einer anderen Kanzel kann man hören, wir sind die Jungfrauen. Auf einer anderen Kanzel sagt man uns, passt auf, dass du nicht der Knecht mit dem unsauberen Kleid bist. Sagt, das ist eine Ein-Mann-Hochzeit. Ist einer alles. Nein, wir müssen unserer Heilskörperschaft bleiben. Wir sind Glieder am Leibe Christi und gehören deshalb zum Bräutigam. Und alles andere, was in andere Heilszeiten, Heilskörperschaften hineingeschrieben ist, das müssen wir messen am paulinischen Wort und müssen es entsprechend auslegen und darlegen. Wer nun jemand nachahmt, wir sollen Paulus nachahmen, folgt auch dem, den er nachahmt und versucht ihn zu erfassen. Und Paulus wurde von niemandem so gut erfasst wie von Timotheus. Und deshalb schreibt er dem Timotheus, und hier sind wir in der Stellung dieses Timotheus, der nun auch seinen geistlichen Vater zu erfassen versuchte. Ihm schreibt er in 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber, Timotheus, ich kann auch sagen, du, liebes Gemeindeglied, hast genau erkannt, meine Lehre, mein Betragen oder meine Lebensführung, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen und Leiden. Wenn wir das paulinische Wort nicht lesen, es erfassen wollen, dann bleibt unsere Nachahmerschaft bezüglich Paulus Stückwerk und erst recht, wenn wir Jesus nachahmen wollen. Und je mehr man bei Paulus, das lehrt uns die Geschichte, die Kirchengeschichte, je näher man bei Paulus war, umso klarer hat man das Wort sagen können. Das ist jetzt keine Angabe, was ich sage, aber es ist einfach so. Nun habe ich diese ganze Gemeindelehre, wie sie uns der Apostel Paulus gezeigt hat, nun schon fast mit der Muttermilch aufgesogen. Und da hat man mir schon in der Studentenzeit immer wieder gesagt, wenn du, das bin also ich, und noch jemand, eine Bibelarbeit macht, die ist immer anders wie bei den anderen. Ich meine mich sogar zu erinnern, das war in Erlangen oder in Nürnberg mit dem Jürgen Schatt. Auf uns beide wurde das gesagt. Und das kam daher, die hatte auch mehr Tiefgang, war dann die Meinung, das kam daher, weil wir einfach in diesem paulinischen Wort gegründet waren. Und auch die prophetischen Linien werden dort deutlicher und klarer, je näher man an Paulus ist. Da wird dieses ganze prophetische Wort, ist dieser ganze Brei sozusagen des Wortes Gottes, bekommt eine klare Linie und es ist nicht mehr so ein Heilsbrei. Und das kann man auch beobachten, je näher man bei Paulus war, umso klarer wird die Verkündigung. Die mittelalterliche Kirche gegenüber Martin Luther. Und er hat im Römerbrief gearbeitet. Hat eine Römerbriefvorlesung gehalten. Oder jetzt Martin Luther und Schwingfeld. Schwingfeld war schon einer der ersten Pauliner, würde ich sagen. Oder dann die protestantische Kirchentheologie gegenüber dem Pietismus. Und dann wurde das ja im letzten Jahrhundert, kam das heraus, das Denken in Heilszeiten. Da wurde das immer klarer und immer deutlicher. Und das brauchen wir auch, um das prophetische Wort zu verstehen und die Zeit zu erklären, in der wir stehen. Das will ich nun auch noch ein bisschen praktisch untermauern, damit das nicht so stehen bleibt. Wenn man Paulus verlässt, dann kann man ganz verlassen werden. Ein Beispiel. Ich war in einer kirchlichen Sitzung und dort waren auch ein paar christliche Feministinnen dabei. Und das Erste, was diese Damen zu sagen hatten, war das, also der Jesus, der gefällt uns schon ganz gut, aber dieser Paulus, das ist doch ein Frauenfeind erster Güte und. Da haben die den Paulus nicht nur auf die Seite geschoben, den haben die abqualifiziert und disqualifiziert. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn so etwas dabei herauskommt wie der Feminismus. Man kann vielleicht einen Paulus-Auslegung strapazieren, aber man kann ihn nicht abqualifizieren. Christus-Nachahmung, Christus-Erfassen geht lehrmäßig nur über Paulus. Und nun will ich noch ein ganz, ganz drastisches Beispiel bringen. Ein sehr aktuelles und modernes. Im Jahre 1997 ist ein Buch herausgekommen von zwei Finninnen. Die eine heißt Marianne Jansson und die andere Rita Letamiinen, so ähnlich. Ist finnisch. Und diese zwei Schwestern waren Marienschwestern. Und die haben nun ein Buch geschrieben über die Marienschwestern. Zuerst gaben sie heraus eine Magisterarbeit an der Universität Helsinki und dann kam das als Buch heraus. Das müssen Sie lesen. Das ist ein Muss der christlichen Gemeinde, würde ich sagen. Und darin steht, ja, und dann steht eben da drin, dass diese Mutter Basilea sehr viel von Visionen gelebt hat und dass sie eine eigenartige Theologie entwickelt hat, die darin endete, in einer Brautmystik, sie sieht sich als die Braut Christi, und in einer Passionsmystik. Und sie kehrt zurück sozusagen zum Denken des Mittelalters. Sie wollte zwar auf der einen Seite Christus nachahmen und hat das ihren Schwestern auch empfohlen, aber ohne Paulus kam dabei etwas Fürchterliches heraus. Und sie war eine Zeit lang auf dem Weg mit der pietistischen Denkweise, hat diese dann aber verlassen oder wieder verlassen. Und nun lese ich aus diesem Buch vor, es ist Seite 211, was diese zwei finnischen Schwestern über diese Nachahmung Christi in der Marienschwesternschaft schreiben. Es ging darum, christliches Leben in einem Kloster oder in einer Kommunität in dem Sinne zu verwirklichen, dass das Beispiel Christi nachgeahmt wurde. Genau das hatten wir in unserem Leben mit großem Eifer versucht, Christi Beispiel zu entsprechen. Wohin hatte es uns? Nicht zur Freude des Evangeliums. Es geschah vielmehr das Umgekehrte. Es wurde ein Zwang daraus und Gesetz. Nun geht es weiter. Die Imitatio Christi, das heißt die Nachahmung Christi, ist ein menschliches Streben nach Christus Ähnlichkeit. Das ist ein hohes Ziel, auf das man zulebt. Und nun sagen diese zwei finnischen Schwestern, es ist die Gnade, es ist der Glaube und in Christus sein, um Christus nachahmen zu können. Und da füge ich nun hinzu, wir bedürfen dieses Vorbildes Paulus, über den wir Jesus richtig nachahmen können. Und wie viele haben schon auf dieser Welt Christus versucht nachzuahmen? Ich denke an die Klöster und was es alles an Kommunitäten gab. Und wie wenig Erfolg hatten sie und sind oft abgeglitten in sehr, sehr fragwürdige Dinge. Natürlich, all das geht nur in Christus. Wer nicht in Christus ist, braucht gar nicht versuchen, Paulus nachzuahmen. Christus nachzuahmen, es wird grundsätzlich schiefgehen. Nun will ich noch einige praktische Beispiele anfügen, wie nun Paulus uns darlegt, Christus nachzuahmen. Sonst würde das, was ich bis jetzt gesagt habe, irgendwo in der Theorie stecken bleiben. Nun wollen wir es praktisch machen. Das Erste, bekannt sind diese Worte natürlich, Philipper 2, Vers 5 bis 8. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und nun führt Paulus aus, wie wir gesinnt sein sollen. Von der höchsten Höhe, wo einer vielleicht stehen mag, wo auch Christus stand, die Bereitschaft haben, bis hinab zur tiefsten Erniedrigung. Das sind oft harte Wege dabei. Aber Jesus hat es uns vorgemacht und Paulus sagt, in dieser Gesinnung sollten wir stehen. Da gibt es ein Wort in Psalm 119, Vers 67, und der Psalm 119 ist ja der Erniedrigungspsalm Jesu, ein Erniedrigungspsalm Jesu, auch ein Wegpsalm Jesu, und dort steht, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. So darf es auch uns gehen, wenn wir gedemütigt werden, dann vollziehen und in der Gesinnung Christi stehen, dann dürfen wir etwas von dem nachahmen, was uns Christus vorgemacht hat und dürfen ihm darin gleich werden. Christus tat alles wegen der vor ihm liegenden Freude, steht es irgendwo im Hebräerbrief, und wir dürfen es auch tun in der Freude, die vor uns liegt, auch wenn es uns oft nicht danach zumute ist. Das Zweite, was uns Paulus in der Christus-Nachahmung empfiehlt, ist das Lastentragen. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Und so erfüllet ihr das Gesetz Christi. Da muss man natürlich fragen, ich kann doch nicht die Last eines anderen tragen, anderer Geschwister, die in großen Nöten sind, wo ich gar nicht mithelfen kann. Nehmen wir an, da stirbt jemand, es gibt eine Verzweiflung in der Familie. Ich kann nicht an ihre Stelle treten. Aber ich kann im Gebet und im Wort für sie einstehen. Die Last mit ihnen zu Gott zu tragen und ihnen auf irgendeine Weise beizustehen in ihrem Wirkungskreise. Die eigene Last wird leichter, wenn Geschwister mittragen. Und in Galater 6, Vers 5, also ein paar Verse weiter, steht dann auch, dass jeder seine eigene Last hat. Wir dürfen Gott dankbar sein, wenn wir eine Gemeinde, wenn wir Brüder und Schwestern haben, die mit uns tragen. Und noch etwas ist Paulus ungeheuer wichtig in Bezug auf Jesus. Und das ist Glauben und Liebe. Und davon schreibt er in 1. Timotheus 1, Vers 14 und in 2. Timotheus 1, Vers 13, Glaube und Liebe empfiehlt er uns, die in Christus sind. 1. Timotheus 1, Vers 14 und 2. Timotheus 1, Vers 13. Und dazu gibt es ja wunderbare Stellen, ich fange beim Glauben an, dass Jesus selbst einen Glauben hatte. Und es gibt solche Genitive in der paulinischen Literatur, wo er vom Glauben Christi spricht. Und diesen Glauben Christi dürfen wir aufnehmen und haben. Und das geht dergestalt vor sich, dass Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes. Wenn wir Christus leben, wenn wir Christus nachahmen, wenn wir sterben, dann lebt Christus in uns und dann leben wir in der Art Christi, diese innere Verbindung zu Gott dem Vater, wie er sie selbst hatte. Dann dürfen wir ihn nachahmen und nachleben in diesem unverbrüchlichen Glauben, den er hatte. Und dann noch die Liebe. Die Liebe Gottes, nach Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und nach Epheser 3, Vers 17 sind wir eingewurzelt in Liebe. Das muss alles gelebt werden. Das geht nur über eine Hingabe und über viel Not, weil wir oft darin straucheln und mit den Dingen kaum fertig werden. Warum gehören Glauben und Liebe zusammen? Auch das sollte noch gesagt werden, dass das nicht leer im Raum steht. Vor 30 Jahren, als wir heiraten, haben wir eine Schallplatte geschenkt bekommen. Und auf dieser Schallplatte, ich meine, es war eine Operette drauf. Und da sang dann die Sängerin oder der Sänger, ich weiß das gar nicht mehr, hab ich nur deine Liebe, die Treue brauche ich nicht. So hat man es ja gerne heute. Liebe ohne und Glaube und Liebe, Glaube und Treue und Vertrauen sind ja im Griechischen ein Wort. Liebe ohne Treue ist nichts. Das sehen wir in der Ehe. Und Treue ohne Liebe ist auch nichts. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann will ich ihm treu sein und dann will ich ihn auch lieben. Und wenn ich ihn nicht liebe, dann bin ich ihm auch nicht treu. Das gehört zusammen. Und ich möchte nur noch darlegen, wie Paulus diese drei Dinge, die ich eben nannte, gelebt hat. Das muss auch praktisch sein. Das erste, die Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Und da schreibt er, ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Ich erdulde alles. Erniedrigung, Leiden, Feindschaft und so weiter. Das ist die Gesinnung Jesu Christi nachgeahmt. Das zweite, Lasten tragen. Das steht in 2. Korinther 11, Vers 29. Die Sorge um alle Gemeinden. Die Sorge um alle Gemeinden. Das ist Lasten tragen. Das ist nicht unvernünftige Sorgen, von dem schon Jesus sagte, es sei nichts. Das ist Lasten tragen. Und dann das dritte, Liebe und Glauben. Er sagt am Schluss seines Lebens in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den Glauben bewahrt. Und zur Liebe, das finden wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 3, also in unserem Brief, den wir bearbeiten, oder in den Briefen, die wir bearbeiten, von den Bemühungen der Liebe. Oder er schreibt in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Und so müdete sich Paulus aus großer Liebe heraus, wie es auch Jesus tat, der aus Liebe zu uns starb, dass die Gemeinden gegründet wurden, dass die Gemeinden wuchsen, dass die Brüder und Schwestern zusammenwuchsen und Christus ähnlich, ja Christus gleich wurden oder werden sollten. Damit möchte ich das beenden, was es heißt, Christus nachahmen. Dann möchte ich noch hinüberschwenken zu dem, wie uns Paulus nun vorlebt und vormacht zu wandeln. Den zweiten Teil sozusagen. Da bin ich bald am Ende. Er schreibt ja, 2. Thessalonicher 3, Vers 7, dass wir ihn nachahmen sollen in seinem Wandel. Und da schreibt er dann weiter, in Philipper 3, Vers 17, was ich vorgelesen habe, seid zusammen meine Nachahmer und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und an anderer Stelle schreibt, wir haben nirgends unordentlich gewandelt. Paulus hatte immer einen ordentlichen Wandel. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich weiß, wie es bei mir ist natürlich. Auch das gehört zum christlichen Leben, dass wir nirgends Anstoß geben. Weder bei Juden noch bei Griechen, weder in der Welt noch in der Gemeinde. Und auch da müssen wir das Wort natürlich aufnehmen und lesen und erkennen, wie das ist, wie Paulus das verstanden hat und wie er das gemacht hat. Aber er weist nicht nur auf Paulus, auf sich, sondern auch auf andere Brüder. Und seht auf die, die also wandeln. Und da dürfen wir ruhig auch das etwas moderner sehen. Da können wir noch an den Timotheus denken. Jetzt gehen wir in unsere Zeit, vielleicht an einen Wesley, an einen Spurgeon, an einen Terstegen, einen Stockmeier, an unsere Brüder, die verstorben sind, Böhmerle, Ströder, Geier, Heller und viele, 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 viele andere. Und was ihr an mir gesehen habt, so schreibt er, wie ich schon las, Philipper 4, Vers 9, das tut. Muss man wieder lesen, die Paulusbriefe oder auch Apostelgeschichte, um zu verstehen, was er und wie er es getan hat. Da sollte ich noch einen Punkt herausgreifen, das ist die Freude. Die Freude im Wandel mit Christus. Das ist mein Bemühen, dass auch das Leben als Christ freudig ist. Viele von uns haben da manche Not. Und diese Freude steht besonders im Philipperbrief, oder über diese Freude steht besonders im Philipperbrief. In diesem Brief, wo über die große Erniedrigung und den großen Erniedrigungsweg Jesu gesprochen wird. Der Philipperbrief ist voll von Worten über Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, Philipper 4, Vers 4. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, Philipper 3, Vers 1. Und so gibt es noch andere Stellen. Ich sage immer oder öfters mal so, im Spaß hoffentlich, so ein schwäbischer Griesgram und Nörgler, die gibt es bei uns. Und wir sehen oft aus, als wären wir mit Griesgramöl gesalbt, als mit Freudenöl. Und der Druck und die Belastungen der Tage dürfen wir auch im Herrn und in Christus meistern. Und sich freuen, auch in dem Druck der Tage, auch das heißt Paulus praktisch nachahmen. Das nächste, was ich noch anführen möchte, wo wir Paulus nachahmen können, ist, sich nach Christus ausstrecken und in ihm erfunden werden und ihn erkennen. Und wieder sind wir im Philipperbrief, braucht die Stellen gar nicht lesen, Philipper 3, Philipper 4 steht das alles. Christus gewinnen, nach Christus sich ausstrecken. Da bleibt vieles, vieles Unwichtige auf der Strecke. Und das war das ganz große Ziel des Paulus. Hin zu dem Kleinod der himmlischen Berufung. Das hat uns vorgelebt und vorgemacht. Er hat uns auch gesagt, nicht auf Fleisch zu vertrauen, nicht auf irdische Sinnen, sondern dem Ziel entgegen. Es ist viel leichter auch für mich, auf Fleisch zu vertrauen, auf einen klugen Kopf und einen dicken Geldbeutel oder was weiß ich was. Auf Fleisch zu vertrauen, auf irdische Sinnen, ein bisschen Philosophie lässt sich viel leichter darlegen als ein großes theologisches Thema. Aber wir sollen uns ausstrecken nach ihm und wir sollen Christus erfassen und erkennen. Das hat uns Paulus vorgemacht. Dann noch sein Gebetskampf, zum Beispiel Kolosser 2, Vers 1. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe für euch und für die in Laodicea. Und Laodicea ist immer die Endzeitgemeinde. Und wir stehen in den endzeitlichen Tagen. Und das gilt insbesondere uns. Auch an uns hat Paulus prophetisch schon gedacht. Und wir dürfen und müssen heute für die Gemeinde im Gebet einstehen. Wenn wir das nicht tun, leidet die Gemeinde Schaden. Die Gemeinde braucht Beter, insbesondere die Endzeitgemeinde. Damit muss ich aufhören. Die Zeit geht auch zu Ende. Bruder Jugel sagt immer, meine Stunde ist um. Ich weiß nicht, wie lange beim Reden so eine Stunde dauert, aber ich merke, da ist irgendwo mal der Zeiger vorwärts geeilt. Noch einmal, was ihr an mir gesehen, gelernt, empfangen und gehört habt, das tut. Und nun steht dort ein Partikel Kai, das heißt und, aber auch so und denn. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe die Stellen mehrfach gelesen, auf einmal bin ich erschrocken. Wenn ich Paulus in geistlicher Weise, wohlgemerkt nicht in fleischlicher Weise, ich hoffe, dass er mich da richtig verstanden hat, nachahme, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Was für ein Wort, was für ein Wort. Es gibt noch vieles, was man anführen könnte. Den Trost, den Dank, das Wachen, das Mühen, die Lehre, die gesunden Worte und vieles mehr. Wir sind alle geschult im paulinischen Wort. Es sind 13 Bücher und einmal habe ich auch ausgerechnet, wie viele Kapitel, die weiß ich nicht mehr auswendig. Die habe ich im Moment nicht abrufbereit. Die kann man aber selber ausrechnen. Man muss es immer wieder lesen und sich aneignen. Bruder Schad hat immer gesagt, auswendig lernen. Man kann auch einen Rhythmus machen im Lesen der Paulusbriefe, dass man sagt, ich lese Altes Testament, das ist 2/3 der Bibel, sagen wir mal grob. Das Neue Testament ist 1/3. Und jetzt, wenn ich immer wieder so einen Teil gelesen habe, dann kommen wieder die Paulusbriefe dann dran. So kommt immer Altes Testament, Paulus, Neues Testament, Paulus oder immer, wie man es machen möchte. Aber man kann den immer wieder reinschieben, dass man immer wieder die Worte parat hat und sie nicht vergisst. Paulus geht es vor allem darum, um das Erlebnis Christi und den Wandel mit und in Christus. Und da hat er sich uns zum Vorbild gegeben, beziehungsweise hat Gott ihn uns zum Vorbild gegeben. Und ganz als letztes, 1. Thessalonicher 1, Vers 7, schreibt Paulus an die Thessalonicher, und ihr seid zum Vorbild geworden allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. Das heißt für mich, vom Nachahmer zum Vorbild für andere. Das dürfen wir auch werden. Und so wünsche ich euch, dass, und mir natürlich auch, dass so es mit uns ist, wie es Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass an allen Orten unser Glaube an Gott, ich möchte hinzufügen, durch Jesus Christus bekannt geworden ist. Wahrhaftig ein großes Ziel. Gott segne uns auf dem Wege dorthin.